in 1. Mose 41, die Verse 40 bis 57. Ich lese 40 bis 46. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Safenat-Paneach und gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Ja, Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover, alle, die uns jetzt zuhören an anderen Stellen, die Wirklichkeit ist spannender als jeder Roman. Und deshalb werden ja Filme und Bücher gern mit dem Zusatz versehen, nach einer wahren Begebenheit. Sie kennen das. Also das ist wirklich passiert, heißt es dann. Und das hat nicht nur in der Fantasie des Autors oder des Regisseurs stattgefunden. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ja? Nur das Wirkliche kann uns am Ende in der Wirklichkeit helfen. An einem Tag wie heute ist das besonders offenkundig. Totensonntag steht in vielen Kalendern, Ewigkeitssonntag halten die Christen dagegen. Und den Unterschied macht Jesus Christus, dass er der Herr ist über den Tod und damit auch über den Totensonntag, dass er die brutale Macht des Todes besiegt hat durch seine reale Auferstehung, nachdem er vorher am Kreuz starb, um uns den Weg zum ewigen Leben freizumachen. Dadurch, dass er für uns die Strafe auf sich nahm, die wir verdient gehabt hätten, die uns auf ewig in die Verdammnis geworfen hätte. Aber er hat die Strafe bezahlt. Und wer an ihn glaubt, der bekommt das Versprechen, du bist jetzt versöhnt mit Gott. Du darfst jetzt schon mitten in diesem Leben fest mit seiner Hilfe rechnen. Du gehörst zu ihm. Und wenn dein letztes Stündlein hier auf dieser Erde geschlagen hat, dann wird dieser Tag für dich der Übergang in die Ewigkeit. Und wir werden bei ihm sein. Alle Zeit. Das macht den Unterschied. Es kommt darauf an, dass es Wirklichkeitsbezug hat. Klar, die Blumengeschäfte haben heute Konjunktur, auf den Friedhöfen herrscht Besuchsbetrieb. Aber was hilft dann an einem solchen Tag gegen diese Wirklichkeit eine willkürliche Selbstberuhigung, wie etwa die von Gottfried Benn, dem großen Lyriker, der übrigens auch aus Hannover kam. In seinem letzten Brief 1956 auf dem Sterbelager schreibt Ben an einen Bekannten, jene Stunde wird keine Schrecken haben. Und er meint damit seine Todesstunde, seien Sie beruhigt, wir werden nicht fallen, wir werden steigen. Wie hilflos. Die Wuchtigkeit des Todes ist nur ertragbar in der Hoffnung auf seine Begrenzung. Aber hinter allen schönen Worten und auch wenn sie von Lyrikern kommen, lauert nur die Verzweiflung, die Hilflosigkeit der Heiden. Oder wie es Arthur Schopenhauer, ein anderer Philosoph, zum Ausdruck brachte, er sagte, das ist der Lebenslauf. Dass der Mensch von Hoffnung genarrt dem Tod in die Arme tanzt. Das ist die ganze Ironie. Der Mensch wird genarrt, er wird getäuscht, dadurch, dass er sich Hoffnungen macht und am Ende bleibt ihm doch nichts anderes, als dem Tod in die Arme zu tanzen. Arthur Schopenhauer. Und darum brauchen wir etwas Wirkliches, um zu wissen, dass Gott wirklich da ist. Und deshalb bin ich so dankbar, dass auch unsere Josefsgeschichte fest in der Wirklichkeit verankert ist. Dass wir Sonntag für Sonntag hier nicht an schönen Geschichten heruminterpretieren, das kann man ja mal machen, aber was hilft das? Sondern dass wir dem wirklichen Eingreifen Gottes begegnen, darum geht's. Diese Woche erschien in einer christlichen Zeitschrift in Idea ein Artikel, der genau das Gegenteil behauptete. Die Autorin nahm den 60. Todestag von C.S. Lewis zum Anlass, um ihn als Retter ihres Glaubens zu feiern. Sie schreibt dort, ohne Lewis hätte mein Glaube Schiffbruch erlitten. Aber nun ist das Interessante, sie verweist dabei mit keiner Silbe auf die wichtigen apologetischen Veröffentlichungen, in denen dieser fulminante Literaturwissenschaftler für die historische Zuverlässigkeit der Bibel eingetreten war mit großartigen Argumenten. Ja, das kann einem helfen, im Glauben zu bestehen. Nein, diese Autorin, die pries seine Narnia-Chroniken. Also Sie wissen, diese Serie von Fantasy-Romanen, in denen der Autor unter anderem auch christliche Inhalte verdeutlichen wollte und Fabelwesen wie den Löwen Aslan zum Beispiel erfand, der eine starke Ähnlichkeit mit Christus hat. Und die Idea-Autorin bekennt, Zitat, er, C.S. Lewis, schickte mich auf einem fliegenden Teppich ins Land der Fantasie, um mir dort Wahrheiten zu zeigen, die ich anders weder hätte sehen noch annehmen können. Also sie schreibt dort, ohne C.S. Lewis hätte Gott es nicht geschafft. Und wenn die Dame recht hätte, dann hätten die Apostel es völlig falsch angestellt mit ihrer Evangelisation. Denn die Apostel stützen sich bekanntlich auf die historischen Tatsachen und auf die reale Botschaft über Jesus. Für unsere Schreiberin war dieses normale Evangelium demnach nicht ausreichend. Sie legt sogar noch nach. Sie sagt, was keine Predigt, keine Kinderstunde je geschafft hatte, wurde jetzt, also durch die Fantasy-Romane von C.S. Lewis, möglich. Er ließ mich die größte aller Wahrheiten im Herzen spüren, dass Jesus wirklich Gott ist. Nur man fragt sich, wie sich die Gottheit Jesu im Herzen einer Autorin anfühlt. Die Autoren beriefen sich dazu jedenfalls auf Gottes objektive Offenbarung und die von Jesus geschaffenen Fakten. Und deshalb hat ja der Apostel Johannes sein Evangelium auch zusammengefasst in Kapitel 20, Vers 30, 31 mit diesen Worten. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, also die Berichte über Jesu Wunder, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also, das kann euren Glauben retten. Die Tatsachen, die hier bezeugt sind in diesem Evangelium. Und man fragt sich, wie gesagt, wie sich die Gottheit Jesu im Herzen der Autoren sonst anfühlen soll. Die Reformatoren haben es wie die Apostel gemacht. Die Reformatoren klammerten sich eben nicht an ihre Herzensempfindungen in ihrem Inneren, sondern sie klammerten sich an das, was sie das Extranos nannten. Das, was außerhalb unserer selbst objektiv feststeht, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass Jesus die Wunder wirklich getan hat, dass er wirklich lebt, dass er unsere Gebete wirklich hört und dass er für uns auch wiederkommen wird. Neutestamentlicher Glaube bekennt seinen Grund nicht in einem christlich gewendeten Mystizismus, sondern neutestamentlicher Glaube wächst aus der Verkündigung des historischen Evangeliums. Des Evangeliums, für das die Apostel und nicht irgendwelche Literaten als Garanten einstehen. Und deshalb hat es der Apostel Johannes auch in seinem ersten Brief von Anfang an betont, wo er sagte, 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, also extranos, nicht was wir gefühlt haben in unserem Herzchen, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist, nämlich Jesus. So entsteht biblischer Glaube. Und dieser Realismus, den wir im Angesicht des Todes erst recht brauchen, der beginnt nicht erst im Neuen Testament, sondern er begegnet uns eben schon hier im Alten Testament. Echter Glaube ist im besten Sinne historisch verankert. Und darin lebt auch unsere Josefsgeschichte, eine reale Geschichte. Letzten Sonntag hatten wir den Beginn von Josefs Aufstieg miterlebt. Und dieser Aufstieg war so steil, dass er ihn aus dem Gefängnis, wo Josef durch eine Intrige gelandet war, an die Spitze des Staates führte, als zweiter Mann hinter Pharao. Für ein Märchen wäre das nichts Besonderes. In der Realität dagegen schon. Da sehen Sie schon den Unterschied. Ja, man kann viele Märchen vom Tellerwäscher erzählen, der irgendwann Präsident wird. Aber das ist hier Realität. Und ausgelöst wurde diese Bilderbuchkarriere durch einen Horrortraum des mächtigen Herrschers von Ägypten. Chronologisch befinden wir uns ja nach der ägyptischen Rechnung gewissermaßen im Mittleren Reich, also 11. bis 13. Dynastie. Und wir hatten gesehen, worum es in diesem Traum ging. Sie werden sich noch daran erinnern, sonst können Sie es nochmal nachhören, Kapitel 41. Er stünde am Nil, Vers 1, und sehe, aus dem Wasser steigen 7 schöne fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Und diesen sah er dann nach diesen 7 Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen fraßen die mageren 7 schönen fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und dann bekommt er nochmal einen ähnlichen Traum mit dicken Halmen und dünnen Halmen. Und dass die dünnen Halme die dicken Halme auffressen und hinterher genauso dünn sind wie zuvor. Das war der Traum, der den Pharao aufgerüttelt hat. Und dieser Traum vom Nil und den Kühen war für ihn umso realistischer, weil die Abhängigkeit vom Nil, von der jeweiligen Höhe der Nilschwämme, wir hatten das gezeigt, wie ein Damoklesschwert immer über dem Land schwebte, weil davon abhing, ob es gelang mit der Ernte oder nicht, ob sie durchkamen oder nicht. Und dann dieser Traum. Und wir hatten letztes Mal gesehen, nachdem die professionellen Traumdeuter versagt haben, erinnert sich der Mundschenk an einen hebräischen Häftling, der ihm vor 2 Jahren nachweislich einen Traum richtig gedeutet hatte. Und Pharao ließ ihn umgehend rufen. Und was Josef dann, haben wir auch gesehen, unter Berufung auf Gott als Erklärung präsentiert, das leuchtete dem Herrscher unmittelbar ein. Und das war besonders erstaunlich, er akzeptierte sogar die metaphysische Begründung. Er akzeptierte sogar die weltanschauliche Begründung, die Josef für seinen Durchblick angeführt hatte. Ich erinnere noch mal dran, im Vers 16 hatte Josef dem Pharao gesagt, den Traum zu deuten, das steht nicht bei mir. Gott, also der wahre Gott, Elohim steht hier. Der Gott wird dem Pharao aber Gutes verkünden. Und der Pharao hat das akzeptiert und hat dann später wieder darauf Bezug genommen und zu Josef gesagt, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständlich und weise wie du. Das war hocherstaunlich. Also der Pharao nimmt die Situation an. Und das ist klug von ihm. Es gibt keinen sinnvollen Kampf gegen, sondern nur ein Rechnen mit Gottes Willen. Das war hier seine einzige Chance. Und dann hat er dem Josef eine enorme Machtfülle übertragen. John Lennox, der Mathematikprofessor, hat einen Text auch über Josef geschrieben. Und John Lennox sagt, das war eine der bemerkenswertesten Beförderungen in der Geschichte überhaupt, von der wir hier lesen. Und nun würde in der Folgezeit alles davon abhängen, dass Josefs Deutung des Traumes dem Realitätscheck standhält. Nicht den sogenannten Faktencheckern, aber dem wirklichen Realitätscheck. Ja, denn darauf war ja die gesamte ökonomische Strategie Ägyptens für die nächsten 14 Jahre aufgebaut. Ja, und was das für eine Volkswirtschaft bedeutet, wenn die handelnden Politiker, allen voran der Wirtschaftsminister, ihre Weichenstellungen auf Illusionen und Träumereien aufbauen, statt auf Fakten und realistischen Schlussfolgerungen. Nun ja, das wird uns ja Woche für Woche vor Augen geführt. Wenn nun Ägyptens Wirtschaft nicht scheitern soll, wenn es denen anders gehen soll, wenn der Pharao nicht scheitern soll, wenn Josef nicht scheitern soll, dann hilft keine Flucht ins Land der Fantasie oder Ideologie, sondern dann müssen Josefs Aussagen den Test der Wirklichkeit bestehen. Und genau das betont unser Text mit allem Nachdruck, zu dem ein Text in der Lage ist. Hören Sie, ab Vers 47, wie das betont wird. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felde rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf über die Maßen, viel wie Sand am Meer, sodass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Ankündigung A, 7 fette Jahre, verifiziert, bestätigt. Der Text macht das mit aller Wucht deutlich. Und wie steht's mit der Rückseite der Medaille? Ankündigung B, Vers 53. Als nun die 7 reichen Jahre um waren im Land Ägypten, da fingen die 7 Hungerjahre an zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägypten war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Ägypten. Und er sagte, geht hin zu Josef, was er euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern, denn der Hunger ward je länger, je größer im Lande. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Sie merken es, Ankündigung B, 7 magere Jahre, ebenfalls verifiziert, ebenfalls bestätigt. Und der Text gibt sich alle Mühe, diesen Realitätstest uns vor Augen zu führen. Und der Pharao wird sich nochmal zu seiner Personalentscheidung beglückwünscht haben. Es kam wirklich so. Und das müssen wir erstmal begreifen. Diese Aufstiegsgeschichte ist kein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Sondern sie geschieht in der Realität. Deswegen sagt Vers 46 auch, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und zu der Zeit, und das wissen wir ja, die wir das bis hierhin verfolgt haben, liegen hinter Josef zum Teil 13, zum Teil schlimme Jahre. Wirklich schlimme Jahre. Wir haben das gesehen. Aber jetzt wird es sich zum Guten wenden. Und wir wollen nun genau nachsehen, was Gottes Wort uns durch diese Aufstiegsgeschichte lehrt. Über Gott, über Josef und hoffentlich auch über uns selbst. Und als Titel möchte ich über diesen Text schreiben, Erfolg und dann. Erfolg und dann. Fragezeichen. Was sind die Begleiterscheinungen? Wohin kann uns das führen, wenn wir Erfolg haben? Was macht Josef mit diesem Erfolg und was macht dieser Erfolg mit Josef? Und das Erste, was Josef zuteil wird, das ist unser erster Punkt, wenn Sie mitschreiben. Die werden heute alle mit einem E beginnen, diese Punkte. Erstens Ehre. Das sehen wir in den Versen 40 bis 45. Du sollst über mein Haus sein, sagt der Pharao. Und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Da steht im Hebräischen das Wort für küssen. Ja? Also mein Volk soll dein Wort küssen, soll es ehren und achten. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand. Und er kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, der ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphenat-Paneach. Ehre! Die Amtseinführung, wie sie beschrieben wird, ist übrigens ein weiterer Beweis für die historische Akkuratheit unserer Quelle. Man weiß, in Ägypten gab es wirklich dieses Amt des sogenannten Wesirs, also Luther übersetzt es hier mit Landesvater. Dafür existieren auch außerbiblische Belege. Also die Stellung war etwa die des Premierministers in Frankreich. Der hat den Präsidenten noch über sich, aber er ist derjenige, der die politischen Geschäfte gewissermaßen führt. Der Historiker Brested schreibt in seinen Ancient Records of Egypt Folgendes. Man wird sehen, dass der Wesir der große politische Lenker Ägyptens zu jener Zeit war und dass er alle Regierungsaktivitäten unter seiner Kontrolle hat. In der Tat gibt es keine wichtige Aktivität des Staates, die nicht seiner Autorität unterstellt ist. Das schreibt dieser Historiker über dieses Amt des Wesirs. Und die Insignien der Macht sind typisch. Der Siegelring, den Josef erhält, er symbolisiert die Vollmacht des Kanzlers und Finanzministers. Mit diesem Siegelring kann man Verträge beglaubigen und dokumentieren. Ein sichtbarer Erweis der eigenen Stellung. Dann die kostbare Leinwand, das war ja, eine edle Amtsrobe. Da denken wir vielleicht an unsere Verfassungsrichter, wenn die ein Urteil sprechen. Diese roten Roben bei denen, mit den roten Wäffchen. So eine Amtsrobe trug Josef offensichtlich. Nicht unbedingt in Rot. Dann die goldene Kette des Kanzlers, das sehen wir bei Oberbürgermeistern oft. Ja, Malereien zeigen, wie der Pharao damals bestimmte Männer für besondere Dienste auszeichnete, so wie wir heute Orden verleihen. Und dann der zweite Wagen, das ist auch interessant, möglicherweise gab es anlässlich der Amtseinführung einen Umzug und Josef stand im zweiten Wagen und winkte dann vielleicht in die Menge. Das haben wir in der Bundesrepublik auch noch. Also das Dienstfahrzeug des Bundespräsidenten, wenn er im Einsatz ist, trägt auf dem Kraftfahrzeugkennzeichen die Nummer 01. Der Kanzler hat die 02. Der Außenminister die 03. Der Bundestagspräsident 11. Also Josef hatte den Wagen 02. Ja, der zweite Wagen, den der Kanzler bei uns hat, das ist der Wagen Josef. So, und dann sollte er mit einer Grußformel von den Menschen angerufen werden. Abreck, was Luther hier mit Landesvater übersetzt, das kann man auch übersetzen mit Fallt nieder oder erweist Ehre. Also wenn der Wagen da durchfuhr, dann hieß es, Achtung, der Wesir kommt, erweist Ehre. Das alles sollte Josef zuteil werden. Der Alttestamentler Klaus Westermann schreibt dazu, Zitat, eine solche Amtsführung eines Wesirs ist archäologisch herausragend bezeugt durch ägyptische Malereien, die uns überliefert sind, bis hin zu den Leinengewändern. Man kann alles in den Museen wiederfinden. Die Ringe, die goldenen Ketten, die Kriegswagen. Einer der Funde zum Beispiel sind die Wandmalereien am Grab in Tell el Amarna. Haben Sie vielleicht schon davon gelesen? Und dort findet sich auch diese Amtsbezeichnung für den Wesir, sozusagen der höchste Mund im ganzen Land. Das war eine Amtsbezeichnung. Der höchste Mund im ganzen Land. Also er spricht im ganzen Land mit der größten Autorität. Und ja, dieser Name, diese Ehre ist ein ganz markantes Zeichen von Josefs Erfolg. Und das geht bis hin zum ägyptischen Ehrennamen, den Pharao ihm noch verleiht, Safenat-Paneach. Da rätseln die Ausleger auch ein bisschen, wie man das am besten übersetzt. Das kann man übersetzen mit Erhalter des Lebens. Oder man kann es übersetzen, Gott spricht, er lebt. Also dieser Mann ist von Gott besonders ausgezeichnet und autorisiert. Er lebt, er ist erhalten. Josephus übersetzt es mit Entdecker des Verborgenen, würde auch passen, weil ja Josef die verborgene Bedeutung des Traumes entdeckt hatte. Und in der lateinischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Vulgata, steht dort einfach Salvator Mundi, also Retter der Welt. Das ist schon eine sehr christianisierte Übersetzung dieses Begriffs. Aber er bekommt jedenfalls einen Ehrennamen. Gottes Bote in diesem heidnischen Umfeld erfährt eine herausragende Ehre. Und Gottes Wort macht das mit allen Mitteln deutlich, so wie er vorher ohne eigenes Verschulden die Schmach eines Häftlings erdulden musste. Auch das jetzt hier mit der Ehre ist von Gott gefügt. Und liebe Leute, wieder einmal erweist sich, was später in 1. Samuel 2, Vers 30 als ein göttliches Prinzip beschrieben wird. Gott sagt, wer mich ehrt, den werde ich ehren. Wer mich ehrt, den werde ich ehren. Das führt nicht immer dazu, dass wir Ministerpräsident werden. Gott hat auch andere Wege. Es gibt eine bewegende Szene in die Stunde des Siegers. Auch die Stunde des Siegers schildert ja eine wahre Begebenheit. Eric Little, Sie erinnern sich vielleicht, der hatte bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris aus Gewissensgründen auf die 100 Meter verzichtet, weil der Vorlauf über 100 Meter an einem Sonntagvormittag stattfand. Und das war sein Gewissen, dass er sagte, da kann ich als Christ nicht laufen. Gut, darüber kann man theologisch debattieren, aber es war sein Gewissen und er musste eben entsprechend handeln. Er predigte stattdessen an diesem Sonntagvormittag in einer kleinen schottischen Freikirche. Die 100 waren futsch, das war seine Spezialdisziplin. Nun trat er stattdessen über die 400 an und die gewann er überraschend. Sogar mit Weltrekord, 47,6, super Zeit damals. Und er bekam den Spitznamen der fliegende Pastor. The Flying Pastor, okay. Im Film wird nun gezeigt, wie kurz vor dem Lauf ein anderer Athlet, Little, einen Zettel zusteckt. Und auf diesem Zettel stehen die Worte aus 1. Samuel 2, wer mich ehrt, den werde ich ehren. Eine der bewegendsten Szenen dieses Filmes. Und so ähnlich hat es Josef hier erfahren. Wer mich ehrt, den werde ich ehren. Ja, er hatte Gott immer wieder die Ehre gegeben. Denken wir dran, in der Stunde der Versuchung, als die Frau von Potiphar ihn zu sich lotsen wollte, da hat er sich geweigert, Kapitel 39, 9, mit der Begründung, wie sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Er hat Gott die Ehre gegeben. Er hat Gott die Ehre gegeben, dann auch gegenüber den Beamten im Gefängnis, denen er den Traum auslegen konnte und zu denen er sagte, auslegen gehört zu Gott. Das ist nicht meine besondere Fähigkeit. Gott muss mir helfen. Er hat Gott die Ehre gegeben. Und wir sahen es, er hat auch dem Pharao gegenüber Gott die Ehre gegeben, als er in 41,16 dem Pharao auf die Frage, ja, du kannst doch Träume auslegen, jetzt sag mal, gesagt, nein, das steht nicht bei mir. Gott aber wird dem Pharao Gutes verkünden. Also Josef hat Gott immer wieder die Ehre gegeben. Nur wer Gott die Ehre gibt, hat gute Aussichten, dass er auch von Menschen und ihrer Ehre, die sie ihm dann geben, nicht zu korrumpieren ist. Der kann vielleicht Ehre von Menschen kriegen. Aber nur wer Gott die Ehre gibt, hat gute Aussichten, dass er auch von Menschen durch Ehre, die sie ihm geben, nicht zu korrumpieren ist. Wie oft ist das doch passiert? Dass Menschen durch die Ehre, die der Erfolg mit sich brachte, selbstgerecht geworden sind. Eher süchtig, abhängig von dieser Ehre. Und sei es nur, dass da ein Chauffeur vor der Tür wartete, wenn sie raustraten. Die brauchten das irgendwann. Ja, und dann waren viele auch bereit, um der eigenen Ehre willen faule Kompromisse mit der Wahrheit einzugehen. Der Apostel Johannes erkennt darin den Grund dafür, warum einige der jüdischen Führer, die eigentlich von Jesus angetan waren, es doch nicht gewagt haben, sich öffentlich zu ihm zu bekennen. In Johannes 12 sagt Johannes, Vers 42, doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn, also an Jesus. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und dann kommt die Begründung. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Eine wichtige Testfrage für jeden von uns. Wessen Ehre ist mir wichtiger? Die Ehre von Menschen oder die Ehre von Gott? Ich denke an manchen ernsthaften Studienkollegen, missionarisch, echte Liebe zur Bibel. Und irgendwann packt jemand die Idee, ein kirchliches Leitungsamt anzustreben. Also mindestens Superintendent. Früher hatten wir darüber immer Witze gemacht. Nun wollte er es plötzlich. Und nach einigen Anläufen klappte es dann schließlich. Sogar irgendwann mal mit einem Fernsehgottesdienst im ZDF. Aber die Predigt, die da rauskam, die ließ den alten Kumpel kaum noch wiedererkennen. Professor Eta Linnemann, eine großartige Neutestamentlerin, die zu Jesus fand, als sie schon längst mitten in ihrer akademischen Karriere stand, hat im Nachhinein diesen Weg sehr nüchtern analysiert und sie hat darin eine große Gefahr des akademischen Betriebs gesehen. Das hat sie uns einmal gesagt. Sie hat gesagt, das Prinzip des akademischen Betriebs lautet Ehre geben und Ehre nehmen. Ehre geben und Ehre nehmen. Und sie sagte, wie schnell man davon abhängig werden könnte. Soweit wir sehen, hat Josef sich eben von der Ehre des Erfolgs nicht korrumpieren lassen. Das ist so schön hier, weil es ihm ein Herzensanliegen war, Gott die Ehre zu geben. Und weil der Herr ihn auch im Erfolg vor seiner Eitelkeit beschützt hat. Wer stehe, möge zusehen, dass er nicht falle, sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12. Ich erinnere mich an einen Wirtschaftsprofessor, der in Köln eine Riesenkarriere machte, der über viele Jahre hinweg den berühmten Gutenberg-Lehrstuhl innehatte mit einem Heer von Assistentenstellen und der wirklich zu den demütigsten und unverbogensten Persönlichkeiten gehört, die mir je begegnet sind, Professor Theodor Ellinger. Und sein Ziel war es, in jedem Semester wenigstens einmal seinen Studenten das Evangelium erklärt zu haben. In einer Vorlesung oder dadurch, dass er jemand von den Gideons kommen ließ, um Bibeln zu verteilen. Einmal pro Semester musste jeder Student, der bei ihm lernte, das Evangelium gehört haben. Professor Ellinger. Tja, und dann folgte bei Josef eine weitere Weichenstellung, die in ihrer Wirkung für unsere persönliche Lebensausrichtung auch nicht überschätzt werden kann. Vers 45 und 46. Und er nannte ihn Zaphenat Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipharas, des Priesters zu Ohn. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand. Das ist jetzt das zweite E, das sich hier mit Josefs Erfolg verknüpft, nach Ehre nun Ehe. Ehe. Pharao sorgt offenkundig dafür, dass Josef durch eine standesgemäße Frau hoffähig wird. Ihr Name ist Asenat, Tochter des Potipharas, also nicht des Potiphars, ist ein anderer. Also er ist jetzt nun wirklich mehr als rehabilitiert. Damals als Häftling hätte sich ihm diese Gelegenheit nie eröffnet. Die Frage, wen wir heiraten, ist nochmal eine steile Klippe. Und sie kommt jetzt eben hier auch für Josef. Und schon mancher ist von dieser Klippe abgestürzt. Warum ist das so eine steile Klippe? Weil sich hier ganz viel darüber entscheidet, welchen Zuschnitt unsere Lebensgestaltung auf lange Sicht haben wird. Entscheidet sich hier. Wer uns maßgeblich beeinflussen wird für den Rest unseres Lebens, wie wir unsere Prioritäten setzen, ob wir dabei gehindert werden oder unterstützt werden, gute biblische Prioritäten zu setzen, mit wem zusammen wir unsere Kinder erziehen werden. Eine wahrhaftige Klippe. Und Josef bekommt einen Zugang zu einer der Top-Familien des Landes. Aber man sieht zunächst als Christ mit Sorge, aus welchem Stall seine Frau entstammt, nämlich Tochter des Priesters zu Ohn. Also Josef bekommt einen Schwiegervater, der ein heidnischer Priester ist. Ohn war damals der volkstümliche Name für die Stadt Heliopolis, Sonnenstadt. etwa 16 Kilometer nordöstlich von Kairo gelegen. Und er heiratet jetzt also in diese Familie. Man weiß nicht viel darüber, was dieser Priester so verkündet hat. Aber seiner Tochter hat er den ägyptischen Namen Asenat gegeben, was bedeuten kann, sie gehört zur Göttin Neit. Es kann aber auch übersetzt werden mit, sie gehört zu ihrem Vater. Das wäre schon besser. Wir wissen nicht, ob Josef zu dieser Ehe gedrängt wurde. Seine Vorfahren Abraham und Isaak hatten ja dieses geistliche Problem, da hatten wir wiederholt darauf hingewiesen, deutlich gesehen, einer Ehe mit einem heidnischen Partner. Und erst recht im Neuen Testament macht Gottes Wort uns zu diesem Thema eine ganz klare Vorgabe. In 2. Korinther 6, Vers 14 sagt uns Gott durch Paulus, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und wo zieht man mehr unter einem Joch als in einer Ehe? Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und ja, schon der Ehekurs, den Paulus uns in Epheser 5 gibt, also dass Ehe bedeutet, sich gegenseitig zu ergänzen, um Gott die Ehre zu geben, einander zu dienen, um gemeinsam für Gott zu leben. Schon dieser Ehekurs zeigt ja, dass ein Christ eine solche Ehe nur mit einem Christen führen kann. Das ist verbindlich von Gott her. Für Josef bekommen wir jetzt keine weiteren Hinweise, wie das mit seiner Ehe gelaufen ist. Aber ein Lichtblick. Und dieser Lichtblick, sehen wir gleich noch zum Schluss, ist die Namensgebung für seine beiden Söhne. Hebräische Namen mit einer klaren biblischen Botschaft. Und das hat die Asenat offensichtlich mitgetragen. Vielleicht hat sie sich durch den Kontakt mit Josef auch bekehrt. Und in der Fortsetzung wird also mit keiner Silbe problematisiert, dass diese Frau irgendwelche problematischen Einflüsse hineingebracht hätte. Ja, das ist schon mal eher ein gutes Zeichen, denn die Bibel spricht ja auch Probleme, die von Ehefrauen ausgehen, immer sehr offen an. Haben wir auch bei den anderen Patriarchen zum Teil gesehen. Und auch aus der Kirchengeschichte wissen wir, was für ein Segen die richtige Ehefrau für den Dienst eines Mannes bedeuten kann. Ja, was wäre Luthers Dienst in Wittenberg langfristig ohne seine Käthe von Bora gewesen, von der er sagt, ich wollte meine Käthe nicht um Frankreich noch Venedig hergeben. Ja? Er sagt, hätten sie mir Frankreich und Venedig gegeben und dafür die Käthe gewollt, ich hätte es nicht gemacht. Wie dankbar war Charles Haddon Spurgeon, der größte Prediger wohl des 19. Jahrhunderts, für seine kluge Susanna. Eine Frau, die auch an seiner Literaturarbeit einen großen Anteil hatte. Auch noch nach Spurgeons Heimgang. Und wie litt Martin Lloyd-Jones an Heimweh, wenn er von Bessen Lloyd-Jones getrennt war. Wie wichtig war sie für seine innere Arbeitsruhe. Und wie belastend war dagegen die stets nörgelnde und unzufriedene Frau von John Wesley, ja, die dadurch immerhin förderte, dass er viel mit dem Evangelium unterwegs war. Hat alles noch was Gutes. Also, bei unserer Studie Erfolg und dann ist die Ehe ein Schicksalskapitel. Und deswegen ist für den Christen so wichtig, erstmal den richtigen Menschen zu heiraten, das ist das eine. Und dann, wenn es gelaufen ist, wenn der Christ erstmal verheiratet ist, dann liegt immer eine Verheißung darauf, an der Ehe zu arbeiten, um seine Ehe zu kämpfen, weil Gott uns dadurch stärken und segnen will. Und dann führt uns der Bericht zu einem dritten Ehe. Erstens Ehre, zweitens Ehe, drittens Erträge. Und diese Erträge sind ja nun wirklich sehr erfolgreich. Wir hatten das gelesen ab Vers 47. Das Land trug in den 7 Jahren die Fülle und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande war und tat sie in die Städte, was an Getreide auf dem Feld rings um jene Stadt wuchs. Das tat er, er schüttete das Getreide auf über die Maßen, viel wie Sand am Meer und so weiter. Erträge. Josef hat für sein Umfeld wirklich den Unterschied gemacht. Josef wurde zu einem großen Segen für ganz Ägypten und später noch weit über Ägypten hinaus. Weil, und das macht der Text deutlich, weil sein Leben von Gott gesegnet war. Er war sich seiner Vorbildfunktion bewusst. Er wollte dem Gott, zu dem er sich bekannte, Ehre machen. Und Josef hat seine Stellung nicht ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Sondern er hat, und das lesen Sie ja, er hat wirklich geschuftet, um in dieser Aufgabe seinem Land zu dienen. Und das dokumentieren die vielen Verben, die wir hier in diesen Versen haben, also 48 und 49. Er sammelte, er tat es in die Städte, er tat es hinein, er schüttete das Getreide auf. Und in 56 dann nochmals, nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Also er war wirklich höchst engagiert, einsatzbereit. Sein Management war integer. Der hat natürlich nicht alles mit eigenen Händen gemacht, aber er hat die letzte Verantwortung getragen. Er hat den Kopf hingehalten. Er hat für das Ergebnis garantiert. Das war seine Verantwortung. Und Gott hat Gelingen geschenkt. Das zeigt uns dieser Vers 54 mit einem einzigen Satz, wo ringsherum überall Hunger herrscht. Und dann sagt der letzte Satz von Vers 54, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Das war das Ergebnis von Josefs Arbeit und seiner Strategie, die Gott gesegnet hatte. Und als Schwierigkeiten auftraten, was ja erwartet worden war nach den ersten 7 Jahren, da hat er sich nicht weggeduckt, sondern da hat er zugepackt. Ja, Vers 55 und 56 sehen wir das. Als nun in ganz Ägyptenland auch Hunger litt, also dann irgendwann war das irgendwie auch, gingen die Reserven zu Ende, schrie das Volk zum Pharao um und Brot, aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef. Und was er euch sagt, das tut. Und dann hat er diese Situation auch gemeistert, er hatte dafür vorgesorgt, es waren Reserven da, die dann verteilt werden konnten. Und der Pharao wurde mehrfach darin bestätigt, den richtigen Mann ins Amt gehievt zu haben. Das war für den natürlich auch schön. Ja? Und was Gott dem Abraham schon versprochen hatte, nämlich dass durch seine Nachkommen einmal die ganze Welt gesegnet werden würde, auch die Heiden. Genesis 12, Vers 3, das leuchtet hier erstmals auf. Liebe Leute, die Welt braucht den Beitrag, für den Gott dich gemacht hat. Die Welt braucht den Beitrag, für den Gott dich gemacht hat. Deine Familie braucht den Beitrag, für den Gott dich gemacht hat. Und eine Gesellschaft tut gut daran, Gottes Leute in Positionen kommen zu lassen, wo sie prägend wirken können, im Kleinen wie im Großen. Eine Gesellschaft tut gut daran, Christen in die Elternräte zu wählen. Eine Gesellschaft tut gut daran, Christenführungspositionen zu geben. 2006 schon erschien das Buch von Richard Koch und Chris Smith. Koch kommt eigentlich aus dem Bereich Wirtschaft und Management. Er hat viel über das berühmte Pareto-Prinzip, also dieses 80-20-Prinzip, publiziert. Und sein Buch trägt den Titel Suicide of the West. Selbstmord des Westens. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass er Christ ist, aber er hat etwas erkannt. Er hat erkannt und er beschreibt das in diesem Buch Suicide of the West. Worin besteht der Suicide? Er besteht unter anderem, nicht nur, aber das ist sozusagen ein Hauptfaktor, in dem Herausdrängen des christlichen Menschenbildes aus dem öffentlichen Leben. Im Herausdrängen der christlichen Anthropologie aus der Gesellschaft. Und er macht dort deutlich, und das ist historisch haltbar, dass das Christentum ein wesentlicher Motivator immer war zu wissenschaftlicher Forschung und zum Ernstnehmen des Individuums. Das kann man wirklich auch wissenschaftsgeschichtlich zeigen. Und darum hat das Christentum auch einen entscheidenden Anteil an der Erfolgsgeschichte der westlichen Zivilisation. Das hat auch ein berühmter Soziologe wie Max Weber unter anderem in seinen Schriften immer wieder gezeigt. Und folglich, so Koch und Smith, habe der ideologische Kampf gegen das christlich geprägte Weltverständnis der Entwicklung und der Stabilität der westlichen Gesellschaft schweren Schaden zugefügt. Und das sehen wir Tag für Tag uns vorgeführt. Auch die Situation in unserem Land im Winter 2023 scheint Koch zu bestätigen. Und wir müssen miterleben, was eine sogenannte Zivilreligion anrichtet, die sich ganz dezidiert als Gegenkonzept zum Menschenbild der Bibel positioniert. Die sich positioniert pro Genderismus, pro Infragestellung der Schöpfungsordnung. Das erleben wir. Und ja, Richard Koch sagt, Suicide of the West. Und das Gegenmodell ist der Josef. Und Pharao will sich und sein Land retten. Und Pharao tut gut daran, den Mann zu fördern, von dem er inzwischen sogar selber sagt, dass der Geist Gottes in ihm war, haben wir ja letztes Mal gesehen, 41, 38. Und wissen Sie, es ist für uns so ermutigend zu sehen, wie Josef als Einzelner einen so heilsamen Einfluss auf sein Umfeld gewinnen konnte. John Lennox hat das gut beobachtet, er schreibt, dass Josef, obwohl er ein einzelner Mensch war, doch so von der Wahrheit der zu kommunizierenden Botschaft überzeugt war, dass er die Zukunft einer ganzen Nation beeinflusste. Und Lennox folgert richtig, dass auch wir so auf Gott und sein Wort vertrauen müssen, um standhaft zu sein und den Verlust von Überzeugung und Authentizität umzukehren. Liebe Leute, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht einfach an einer Klagemauer zu stehen und zu bejammern, wie schlimm alles wird, sondern unser Auftrag ist, unseren Beitrag zu leisten, zu dem Gott uns befähigt. Und wenn Gott das will, dann kann er seinen Leuten zu jeder Zeit, an jedem Ort und unter jedem Herrschaftssystem, und sei es das des Pharaos, gute Erträge schenken. Aber nun müssen wir am Schluss fragen, was macht dieser Erfolg mit Josef? Das müssen wir unbedingt noch klären. Wir wissen doch, dass Erfolge für den Charakter meist noch eine größere Herausforderung darstellen als Niederlagen, als Notzeiten. Nämlich, wenn der Charakter mit den Erfolgen nicht mitwächst. Und so fragen wir noch ein viertes Mal Erfolg und dann erstens Ehre, zweitens Ehe, drittens Erträge und viertens und letztens Ehrfurcht. Und das ist der entscheidende Punkt. Woran können wir das festmachen? Wir können es daran festmachen, dass Josef bei dieser Erfolgsgeschichte nicht abhebt. Dass Josef sich vom Trubel um seine Person nicht besoffen machen lässt. Der ist gerade 30, als das alles geschieht, was wir im Vers 46 lesen. Der ist gerade mal 30. Wir sehen, dass er auf die Schmeicheleien, die es bestimmt gegeben hat, die es bestimmt zuhauf gegeben hat, dass er darauf nicht hereinfällt. Dass er den Versuchen auch zur Selbstbereicherung nicht erliegt. Er hätte so viel machen können, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Er hat es nicht getan. Und dass er keine Stunde vergisst, wem er diesen Erfolg verdankt. Das ist Ehrfurcht. Wir erkennen das ganz deutlich an einem klaren Punkt, nämlich an den Namen, die er seinen beiden Söhnen gibt. Das müssen wir uns zum Schluss noch angucken. Das sind die Verse 50 bis 52. Hier sehen wir in sein Herz. Da heißt es, 50, und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam. Die gebar ihm Asenath, die Tochter Potipheras, des Priesters Sohn. Und er nannte den ersten Manasse. Denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim. Denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Das sind die entscheidenden Verse in unserem Text. Diese Verse liefern den Schlüssel zu Josefs Charakter. Diese Verse enthüllen uns, wie Josef seine gesamte Erfolgsgeschichte bewertet. Und deswegen müssen Sie das unbedingt mitnehmen. Josef wählt die Namen gezielt. Er wählt sie sicher im Einverständnis mit seiner Frau. Er wählt diese Namen, um damit seine Situation selber zu deuten. Und deswegen steht hier zweimal wörtliche Rede. Luther versucht das zu übersetzen mit der Formulierung, sprach er. Also schauen Sie, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück. Und Vers 57, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Da steht, also vom Text her wird deutlich, jetzt kommt wörtliche Rede. Und Luther macht das dadurch deutlich, dass er sagt, sprach er. Also, das ist seine Deutung. Das ist nicht irgendwie eine nachgeschobene Interpretation durch Dritte. Josefs eigene Sicht macht der Text glasklar. Und dann der erstgeborene Manasse. Manasse bedeutet übersetzt der Vergessenmachende. Aber damit ist nicht gesagt, dass Manasse ihn vergessen ist. Also nach dem Motto, er hat sich über das Söhnchen so gefreut, dass er alles andere vergaß, sondern dass Gott ihn durch den Manasse vergessen lässt. Und mit diesem Namen macht Josef was? Er blickt zurück. Er blickt zurück. Was lässt Gott ihn nämlich vergessen? Er sagt es, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und was heißt vergessen? Vergessen, das ist hier nicht oberflächlich gemeint. So nach dem Motto, meine Heimat interessiert mich nicht mehr, es ist mir egal, ich verdränge das einfach. Dass Josef seinen Erstgeborenen so benennt, macht den Bezug zur Heimat ja gerade fest. Er macht ja in diesem Namen den Bezug zur Heimat gerade fest. Das beweist ja, dass er nicht eben oberflächlich vergessen will, in dem Sinne aus den Augen, aus dem Sinn. Nein, vergessen meint etwas anderes. Vergessen all mein Unglück und mein ganzes Zuhause. Das heißt, ich will mich davon nicht deprimieren und entmutigen lassen. Das hat er damit gesagt. Gott hat mich vergessen lassen, mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Gott hat es mir geschenkt, dass es mich nicht entmutigt und deprimiert, was da alles geschehen ist. Der Verlust der Heimat, der Verrat der Brüder, die Versklavung in Ägypten, die Kriminalisierung im Gefängnis. Dieser Name Manasse ist wie ein Gedenkstein, den er dort aufrichtet. Für uns, für alle Zeiten. Und zugleich auch ein Bekenntnis. Er sagt, Gott hat mir diese innere Freiheit geschenkt, unter meiner Biografie nicht zu zerbrechen. Das sagt er damit. Gott hat mir die Freiheit geschenkt, unter meiner schwierigen Biografie nicht zu zerbrechen, sondern im Gegenteil, gestärkt daraus hervorzugehen. Das meint er mit Manasse. Josef verdrängt und vergisst nicht, wo er herkommt. Josef tut nicht so, als wäre da nichts gewesen. Aber, und das ist das Entscheidende, seine Vergangenheit hat keine Macht mehr über ihn. Seine Vergangenheit und all das Unrecht, was ihm dort angetan wurde, ist nicht wie ein inneres Gefängnis, wie ein Trauma, ist nicht ein psychologisches Schicksal, dem man nicht entkommen kann, hängt nicht wie eine seelische Determinante über seiner Existenz, sondern er sagt, Gott hat mich davon frei gemacht, durch seine Nähe und sein Erbarmen, auch hier in Ägypten. Manasse. Und wissen Sie, das gehört zum Evangelium. Egal aus welcher Lebensgeschichte du kommst, Jesus hat die Vollmacht, dich freizusprechen. Auch von den schlimmsten Verflechtungen deines Lebens. Die Evangelien sind voll von Menschen, die aus schlimmsten Verflechtungen heraus zu Jesus kommen. Und er macht sie frei. Gott macht dich frei von allem, was sie dir angetan haben, vielleicht in deiner Kindheit. Gott macht dich aber auch frei von allem, was du angetan hast, durch deine Schuld, Gott und Menschen. Über all dem steht die Freiheitsansage des Auferstandenen, dass Jesus Christus gesagt hat, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Wer zu Jesus kommt, wer sich vor ihm als seinem Retter und Erlöser beugt, wer das neue Leben aus seiner Hand empfängt, wer Gottes Kind geworden ist, der ist nicht von da an ein psychologisches Supermonster, aber er ist frei. Frei in seiner Bindung an Jesus. Und deswegen konnte Paulus sagen in Römer 8, Paulus hat das aufgenommen, dass Jesus sagt, dass er frei macht und das, wo der Geist des Herrn ist, Freiheit ist. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 2, dass Gesetz des Geistes, also dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht. Frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt nicht, dass dein Leben in allem leicht ist, aber frei gemacht. Und Paulus sagt dann später in 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, also da, wo ein Mensch mit Jesus lebt, bekommt er den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Und wo der Geist des Herrn ist, sagt Paulus, da ist Freiheit, Manasse. Das ist hier gemeint. Neulich erzählte mir ein lieber Mitchrist seine schwere Lebensgeschichte. Und da kam auch einiges zusammen über all sein Unglück und sein ganzes Vaterhaus. Aber am Ende dieses Berichts, da stand dieser Jubel, dieses befreite Manasse. Jesus hat mich davon frei gemacht und er hat mich dadurch stark gemacht und er hat mich durch diese Not, durch die ich da nochmal durch musste, umso fester an sich gebunden. Manasse! Und auch das schwingt in diesem Vaterhaus vergessen mit. Martin Luther hat das messerscharf erkannt. Luther sagt, Gott hat Josef begreifen lassen, dass seine letzte Sicherheit und Geborgenheit eben nicht in einer menschlichen Heimat liegt. So schön es ist, wenn wir uns für den Weg hier auf dieser Erde Geborgenheit geben können, und das wollen wir auch versuchen und tun, aber da liegt nicht die letzte Sicherheit, sondern die letzte Sicherheit liegt allein bei ihm. Und Luther schreibt in einer Predigt über unsere Stelle wörtlich, will also sagen, ich sehe, dass mir Gott die Zuversicht hat wollen nehmen, die ich zu meinem Vaterhaus habe. Denn Gott ist ein Eiferer und will nicht leiden, dass das Herz einen Boden habe, einen anderen Boden, darauf es sich verlasse und stöhne, denn allein auf ihm. Gott will nicht leiden, dass das Herz einen anderen Boden habe, darauf es sich verlasse und stöhne, als allein bei ihm. Also Luther meint hier einen Anker. Ein Anker, bei dem ich mich mit meiner ganzen Not sicher weiß. Ein Anker, wo ich mich ausheulen kann, wenn mir danach zumute ist. Und Gott duldet hier keine Konkurrenz. Gott will selber dieser letzte Anker sein, bei dem wir uns ausheulen und auf dem wir uns verlassen. So sehr Gott uns dann als Menschen auch dazu gebrauchen will, einander zu helfen. Und Luther sagt, das wollte Gott dem Josef deutlich machen. Es gibt keinen anderen Ort als den Herrn selbst. Manasse, Gott hat mich innerlich frei gemacht von allem Unglück, um ganz an ihm zu hängen. Und das ist Ehrfurcht. Man hat sich gefragt, warum Josef in den 13 Jahren seit der Verschleppung nicht irgendwann den Versuch gemacht hat, wieder Kontakt zu seiner Familie und vor allem zu seinem Vater aufzunehmen. Und auch dazu haben wir keine Informationen. Möglicherweise wollte er Gottes Plan nicht zuvorkommen. Möglicherweise wollte er nicht eigenmächtig die Verbindung zu seiner neuen Heimat lockern, nicht vorzeitig diesen Posten verlassen, auf den Gott ihn gesetzt hatte. Möglicherweise hätten sie versucht, ihn zur Rückkehr zu überreden. Vielleicht wartete Josef auch auf ein Signal, auf einen Anlass von Gott. Und der wird ja dann im nächsten Kapitel auch kommen. Sehen wir nächsten Sonntag. Und noch kurz der zweite Name. Auch das ist ein Ausdruck von Josefs Ehrfurcht. Also während Manasse zurückblickt, zielt Ephraim mitten in die Gegenwart. Doppelte Fruchtbarkeit heißt das. Denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Also es kommt wieder aus Josefs eigenem Mund. Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Und wieder wird sternenklar, dass Josef sagt, Gott ist der Held meiner Geschichte. Gott ist der Held meiner Geschichte. Gott verdanke ich meinen ganzen Erfolg. Gott verdanke ich meine Ehre, meine Ehe, meine Erträge. Verdanke ich alles Gott. Und ihr Lieben, wenn Gott uns gnädig ist, dann lässt er auch alles, was uns gelingen darf, dazu dienen, dass es uns ehrfürchtiger macht vor ihm. Dass es uns tiefer beugt. Dass es uns dankbarer macht. Dass es uns froher macht vor ihm und im Übrigen, dass es uns auch bescheidener macht und liebevoller und behutsamer im Umgang mit unserem Nächsten. Und der Erfolg verklärt nicht Josefs Blick auf das heidnische Ägypten. Josef sagt nicht, ja hier unter den Heiden, da kann man richtig groß rauskommen, sondern was sagt er? Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Ägypten bleibt das Land des Elends. Ägypten bleibt Exil. Aber selbst dort hat der allmächtige Gott mich so überreich gesegnet. Und mit den Namen seiner beiden Söhne, also nochmal, Manasse heißt eigentlich, Gott hat mich frei gemacht vom Horror meiner Vergangenheit. Und Ephraim heißt, Gott hat mich stark gemacht. Damit bekennt Josef noch einmal ein ehrfürchtiges Ja. Ein ehrfürchtiges Ja zu Gottes genialen Plänen. Er hat ihn nicht immer verstanden. Er ist an diesen Plänen manchmal vielleicht auch fast verzweifelt. Aber es ist ein Ja zu Gottes Plänen, Manasse und Ephraim. Und Helmut Frey kann Josefs Glück so richtig nachvollziehen. Er schreibt, die Kette der Sinnlosigkeiten seines Lebens, und Sinnlosigkeiten natürlich in Anführungszeichen geschrieben, die Kette der Sinnlosigkeiten seines Lebens liegt beim Rückblick wohl zusammengefügt und eingeordnet in einem einzigen wunderbaren Plan da. Verstehen Sie, die Kette der Sinnlosigkeiten seines Lebens liegt beim Rückblick wohl zusammengefügt und eingeordnet in einem einzigen wunderbaren Plan da. Und dieser Plan ist noch lange nicht zu Ende. Die Perspektive, werden wir nächstes Mal sehen, wird immer größer. Deswegen endet unser Text ja auch in Vers 57 mit dem Satz, und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen. Jetzt weitet sich die Perspektive noch mehr. Alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen. Gott hat noch viel mit Josef vor und Josef ist bereit, mit seinem ganzen weiteren Leben Gott zur Verfügung zu stehen. Der ganze Erfolg, die Ehre, die Ehe, die Erträge haben ihn nicht stolz gemacht, sondern ehrfürchtig. Und so lasst uns darum beten, dass es für uns auch so läuft. Lasst uns darum beten, dass wir auch für viele Menschen zum Segen werden, dass Gott unserem Dienst Gelingen schenkt. Und dass wir mit jedem Tag besser verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Wer will dieses Gebet zu seinem eigenen machen, in das Charles Haddon Spurgeon sein ganzes Herz hineingelegt hat und das auch Josef sicher mitgebetet hätte? Herr, behüte mich auf allen Wegen. Behüte mich im Tal, damit ich nicht über meinen niedrigen Stand murre. Behüte mich auf dem Berg des Erfolgs, damit ich nicht schwindlig werde vor Stolz, so hoch erhoben zu sein. Behüte mich in der Jugend, wenn meine Leidenschaften stark sind. Behüte mich im Alter, wenn ich mir auf meine Weisheit etwas einbilde und deshalb ein größerer Tor sein mag als manche Jungen. Behüte mich, wenn es zum Sterben geht, damit ich nicht am Ende dich noch verleugne. Behüte mich im Leben, behüte mich im Sterben. Behüte mich in der Arbeit, behüte mich im Leiden. Behüte mich im Kampfe, behüte mich in der Ruhe. Behüte mich überall, denn überall habe ich dich nötig, o mein Gott. Ja, allmächtiger Gott, wir wollen in dieses Gebet einstimmen und zugeben, überall haben wir dich nötig. Und umso mehr ehren und anbeten wir dich dafür, dass du da bist und dass du uns so nahe gekommen bist in deinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.